Kunst als Lebensfaktor. Der bildende Künstler, wie weit er auch im schöpferischen Gestalten seiner Zeit vorauseilen mag, bleibt doch immer ein Kind seiner Zeit. So war es vor Jahrtausenden, so ist es heute und nicht anders wird es auch in Zukunft sein. Was die Zeit, in der ein Künstler lebt, bereits an künstlerischer Form begriffen hat, das gibt sie ihm mit, als erstes Verständigungsmittel, als erstes Material zur Gestaltung eigener kunstgemäßer Ideen. Der Epigone, der sein höchstes Ziel nur im Erreichen des bereits vor ihm Vorhandenen sieht, bleibt lebenslang innerhalb der Grenzen, die ihm das künstlerische Verstehen seiner Zeit zu Anfang absteckte. Von allen ihn umgebenden Zeitbedingten wird er mühelos verstanden und auf recht bequeme Weise findet er gewöhnlich bald Anerkennung und Ruhm, indem er nur das Edelmetall ausmünzt, das andere, größere als er, einst aus ihrer innersten Tiefe zutage schürften. Oft genug ist der solcher Art Selbstzufriedene auch zugleich Münzfälscher und gibt dann für gutes Gold aus, was er im eigenen Tiegel mit allerlei billigem Unedlem mengte. Anders der wirklich Schaffende, der aus Urtiefen des Geistes, die kein Senkblei psychologischer Forschung restlos ergründen kann, Antrieb und Kraft zu seiner Schöpfung empfängt. Auch ihm übergibt seine Zeit die ihr gewordenen Darstellungsmittel als Behelf zu erster Gestaltung. Bald aber treibt ihn inneres, in der Ehrlichkeit vor sich selbst begründetes Müssen aus dem engen Kreise, den er mit solchem Behelf durchreicht, hinaus empor, und er sieht sich gezwungen, Form und Darstellungskonvention seiner Zeit zu durchbrechen, will er sein Stärkstes und Bestes nicht verkümmern lassen. Die hemmenden Kräfte, die gerade in seiner Zeit sich auswirken, stemmen sich ihm entgegen, aber ob sein Weg nun auch durch Armut und Not führen mag, er muss ihn zu Ende gehen. Nur die wenigen echten Schaffenden aber erzeugen, bilden mit wahrer bildner Kraft die bleibenden künstlerischen Werte einer Zeit. Mag der Schöpfer dieser Werte im Elend seine Tage beschließen, so bleibt doch sein Werk, in dem die Gottheit wohnt, allen kommenden Zeiten gestaltet. Fast will es wie eine besondere Gunst des Schicksals erscheinen, wenn ein solcher wirklicher Schaffender nach mancherlei Entbehrung noch die Tage erlebt, da man sein Werk den Werten der Zeit endlich einzuordnen weiß, aber auch dann bleibt es unabhängig von zeitlich wertender Willkür, weil ewiges schon in der Stunde, in der ein solches Werk geschaffen wurde, seinen bleibenden Wert bestimmte. Für die Mit- und Nachwelt bleibt zwar die Erhaltung des Werkes immer bedeutsam, allein der ewigkeitsgültige Wert ist im Schaffensvorgang selbst gegeben und bleibt geistig bestehen, auch wenn das sichtbare Werk längst zerstört ist. Um in diesem Satz nicht eine leere Behauptung zu sehen, muss man freilich erkannt haben, dass alle menschliche Gestaltungskraft ewiger Schöpferkraft einbezogen ist und wie diese hoch über aller ihr möglichen Gestaltung erhalten bleibt, einerlei, welche Schicksale das Gestaltete erleidet. Zu den echten Schaffenden muß der Blick sich wenden, will man erkennen lernen, was bildende Kunst als Lebensfaktor bedeutet. Es ist aber nicht genügend, in dem Werke der wahrhaft Schöpferischen nur die Elemente zu entdecken, die sie ihrer Zeit verdanken. Man muß vielmehr zu erfühlen suchen, was ihr Schaffen aus der Ewigkeit ins Zeitliche holte, was es so der Zeit an Neuem vorher noch nicht im Zeitlichen Geformten gab, wie das Werk der Schaffenden die Zeit erst formte, in der es entstand. Eine jede Zeit bleibt nur chaotische Ansammlung vieler und vielgestaltiger Einzelwillen, solange sie noch nicht ihre Form empfing, aus der Hand der wirklichen Formbildner, ihrer echten Schaffenden unter den bildenden Künstlern. Niemals hätte die hohe Kultur des alten Hellas ihre göttlich erhabene Blüte entfalten können, ohne die Werke der großen Bildner, die dem Empfinden ihrer Zeit den sinnenfälligen Ausdruck, das göttliche Symbol schufen, durch dessen Formgewalt jeder Fühlende sich bestimmt fand, mochten auch die Künstler selbst die Kraft zu solcher Formgebung der Zeit verdanken, aus der sie emporgewachsen waren. Sie selbst wussten weit über ihre Zeit emporzuweisen, indem sie ihren Zeitgenossen vorbildeten, was diese zu werden fähig seien. Das Beste der Kultur des Mittelalters und der Renaissance ist undenkbar ohne ein bestimmendes, durch hohe Bildner geschaffenes göttliches Symbol, das in allen damals gestalteten Werken der gluterfüllten Maler, Plastiker und Architekten erkennbar wird, die noch heute der Nachwelt Bewunderung finden. Genährt vom Kulturwillen ihrer Zeit, stellten alle diese großen Schaffenden das Ideal solchen Kulturwillens sichtbarlich und in höchster Vollendung in ihren Werken dar. Sie zeigten nicht, wie ihre Zeitgenossen wirklich waren, denn wahrlich gab es zu ihrer Zeit auch des Niedrigen und Gemeinen gerade genug, sondern wie sich ihre Zeitgenossen gesehen wissen wollten, durchdrungen von dem starken Willen zur steten Erhöhung ihrer eigenwüchsigen Kultur. Nicht ihr Fehlwertiges, nicht das, was erkannt war als ein zu überwindendes, stellten sie dar, sondern das Göttliche, dessen Spuren sie auch unter tierischer Hülle zu gewahren wussten. Ihre Werke sprachen mit lauter Stimme. Seht, das ist die Welt, die unsere besten Ahnen. So wirkte ihr Werk auf die Seelen gleichsam als Vorbild dessen, was der Mensch aus sich machen könne, was er zu werden vermöge. So holte ihr Werk in den Seelen Kräfte aus der Tiefe, die ohne solchen Erweckungsruf niemals schaffend und zeugend ins Leben eingewirkt hätten. Und die Mächtigen der äußeren Gewalt wussten sehr wohl, was sie den großen Bildnern ihrer Zeit zu danken hatten. Das wusste noch jede Zeit hoher und vom Willen zu großer Lebensformung durchströmter Kultur. Wer vermag es, sich die großen Zeiten der Vergangenheit auf gleicher Höhe vorzustellen, ohne ihre Schaffenden und Kundigen der Magie der Zeichen, ohne ihre gestaltenden Künstler und deren bleibende Werke? Auch unsere Zeit, unleugbar des größten Kraftaufwandes und hingebendster Arbeit fähig, aber so bettelarm an selbstgeschaffenen kulturellen Werten, kann niemals zu ihrer eigenen, von Dichtern und Denkern vorgefühlten, wirklichen Kultur gelangen, ja nicht einmal zur Vollendung ihrer Zivilisation, wenn man nicht endlich doch wieder einsehen lernt, dass es ein Unding ist, Kultur zu fordern oder zu erwarten, solange bildende Kunst nur gerade noch geduldet wird, solange selbst Menschen, die sich zu den Gebildeten rechnen dürfen, völlig in Unsicherheit geraten, wenn sie die Mache eines geschickten Routiniers von dem Werke eines wirklichen Schaffenden unterscheiden sollen. Man glaubt, mit dem Erkämpfen politischer und sozialer Forderungen, mit Höchstleistungen auf den Gebieten der Wissenschaft und Technik, mit einer Kunstpflege, die sich im Wesentlichen nur der Literatur, der Musik und dem Theater widmet, die ersehnte Kultur erreichen zu können, und sieht nicht, dass alle diese Bestrebungen, so richtig und wichtig sie auch an sich sind, keine dauernden Wirkungen auf das Leben zeitigen können, solange die Beziehungen zu bildender Kunst nicht mit gleicher Hingabe und Energie gepflegt werden. Ein Zeitalter, das noch die Werke seiner bildenden Künstler unter den allenfalls leicht entbehrlichen Luxus rechnet, ohne sie zu befragen nach dem Sinn seines Kulturideals, ohne mit Entschiedenheit Antwort auf solche Frage zu verlangen, ein Volk, das sich nur mehr nebenbei und wenn es gerade anstandshalber nicht anders gehen will, an seine großen Schaffenden unter den bildenden Künstlern erinnert, kann es zu keiner in der Tiefe verankerten Kultur bringen, auch wenn es sehnlichst danach verlangt. Es genügt nicht, dass man sich, wenn wieder einmal ein bildender Künstler gestorben ist, durch die Zeitung darüber informieren lässt, dass er auch am Leben war, während man nichts von ihm wusste. Wurden in der neueren Zeit die arkadischen Gefilde bildender Kunst zu einem wilden Tummelplatz erregter Experimentatoren, denen so mancher bedächtig schlau nachlief, weil es ihm anders zu langsam zu gehen schien mit dem Berühmtwerden, so liegt die Schuld weit mehr an der Verwahrlosung des künstlerischen Urteilsvermögens auf Seiten derer, für die Kunst ein Bedürfnis der Seele sein sollte, als an der inneren Unsicherheit der herangezüchteten Künstler, die sich mitten im Kampf ums Dasein sehen und schon aus Selbsterhaltungstrieb um jeden Preis siegen möchten. Die Ignoranz gegenüber der bildenden Kunst schädigt alle. Das Volk, das seine bildenden Künstler für ausgemachte Sonderlinge hält, weil es den Kontakt mit ihrem Streben verloren hat, und den Künstler, der jede Beziehung zu seinem Volke verliert, sich in abstruses Erfinden wollen neuer Darstellungsgesten verkrampft, weil all sein Sagen können auf die ihm angeborene Weise einfach unbeachtet bleibt. Keine Kunstrichtung, keine Schule kommt zu reifer Auswirkung. Alles bleibt schon in den ersten Anfängen stecken oder entartet zu steriler Manier. Unruhig tasten die jüngeren Künstler nach neuen Formgesetzen, weil sie auch ihren besten Werken gegenüber jeden Widerhall in der eigenen Volksgemeinschaft vermissen. Gewiss werden auf diese Weise zuweilen auch neue Wege gebahnt, aber nur, um in kurzer Zeit wieder verschüttet zu werden, noch bevor sie zu Ende gegangen werden konnten. Noch hat ja kaum der Impressionismus sein Gestaltungsideal in einigen vollendeten Meistern gezeigt, da gilt er auch schon als überwunden, als eine Sache von vorgestern, mit der man sich nicht mehr befassen darf, wenn man nicht in den Ruf gelangen will, verständnislos den seither aufgetauchten Erzeugnissen künstlerischen Wollens gegenüberzustehen. Aber der Impressionismus hat ja noch keineswegs in seiner Form allen Inhalt erschöpft, der gerade dieser Darstellungsauffassung zukommen könnte. Warum soll er nicht auch weiterhin von denen gepflegt werden, die durch naturhafte Veranlagung für seine Ausdrucksart mehr Talent mitbringen als für jede andere? Wie lange wird es noch dauern? Und die neue Sachlichkeit ist ebenso wieder überwunden, wie heute schon der Expressionismus für die Eilfertigen abgetan ist, lange bevor es noch dieser Kunstauffassung gelingen konnte, sich zu einer Kunst deutbarer Symbole zu klären, als welche sie gewiss auch zu Schöpfungen von bleibendem Werte hätte führen können. Die Künstler sehen selbst nicht mehr, dass ihr Reich unendlich ist und dass in jeder Kunstform, welcher Auffassung des Kunstschaffens sie auch ihr Dasein danken möge, Ewiges gestaltbar ist. Wenn der Schaffende nur selbst an das Ewige hinanzureichen vermag. Ich rede hier nicht von gedanklich-literarisch Gestaltbarem, sondern von der Gestaltung aus den Formelementen bildender Kunst. Alle Suchen nach neuer Form ist sinnlos. Wenn jede gefundene Form alsbald wieder verworfen wird, noch bevor der in ihr gestaltbare Inhalt erschöpft ist. Es ist ein seichter Irrtum, dass der Impressionismus allein einer materialistischen Weltanschauung entspräche und dass man Geistiges nur auf die Weise des Expressionismus ausdrücken könne. In beiden Kunstformen lässt sich natürlich immer nur das ausdrücken, was der Maler wirklich in seiner Seele trägt und was ihm seine Seele eröffnet. Was sich dann mit den Mitteln impressionistischer Kunst sagen lässt, wird niemals auf expressionistische Weise zu sagen möglich sein, während expressionistischer Auffassung Gebiete vorbehalten bleiben, denen der Impressionist weder nahen kann noch will. Die ganze Verwirrung heutiger Kunstbegriffe ist eine Folge der Hast unserer Zeit. Man drängt zu Wirkung und Erfolg wie die Eintagsfliegen zum Licht der Gartenlampe. Letzte Ursache dieses Einbruchs nervösen Hastens in das weihevolle Reich der bildenden Kunst ist aber die durch Ignoranz ihrer Mitmenschen hervorgerufene innere Not der Künstler, die ja gewiss nicht daran zu zweifeln vermögen, dass die bildende Kunst zu den wichtigsten Faktoren geistig-kulturellen Lebens gehört, aber gleichzeitig sehen müssen, dass man ihrem Tun nur dann Beachtung schenkt, wenn sie sich durch verwegene Kapriolen oder brüske Motivwahl Beachtung erzwingen. Würde das Werk des bildenden Künstlers auch wieder als Lebensfaktor allgemein gewertet, dann könnten, wie in den großen Zeiten der alten Kunst Japans, bei uns heute alle neueren Kunstrichtungen friedlich nebeneinander zu ihrer Auswirkung kommen, und es entstünde alsdann in allen das Beste, was sie zu geben imstande sind, Vorbildung dessen, was bildner Kraft im Menschen als zukunftsmöglich erspürt. Nur in solcher Freiheit vor jedem Schlagwortzwang kann schließlich die große Kunst erstehen, die wieder fähig ist, göttliche Symbol zu formen und damit das Vorbild zukünftiger Zeitbildung, wirklicher Kultur.